Hallihallo, willkommen bei der neuen Ausgabe der King Georg Zehnerkarte. Wie immer heißt es hier an dieser Stelle, ein Gast, ein Host, 10 Platten. In dem Falle bin ich das, Lars Fleischmann, und ich treffe heute Amalie Liebst.
Salut. Danke für die Einladung, Lars.
Gerne, gerne. Wir haben beide je 5 Stücke mitgebracht und es ist mir eine Ehre, eine Podcast- bzw. Radiokollegin hier das erste Mal zu haben. Dazu kommen wir später auf jeden Fall. Du hast ja deine Erfahrung auf jeden Fall mit solchen Mikros und solchen Kopfhörern.
Auf jeden Fall, ich mag es auch gerne.
Amalie kennt man nämlich als Stimme von Köln Campus oder vom Kleiderei-Radio, dass sie dann die Show, die sie bei Dublab macht, zusammen mit ihrer Freundin Anna Burst. Und darüber hinaus ist sie vor allen Dingen eine der Initiatorinnen der Queen Georg-Reihe hier im King Georg und als DJ unter dem Namen Amsel in ganz Köln oder auch im Berliner Watergate unterwegs. Wie schon gesagt, es ist mir eine Freude, dich hier zu haben, und ich glaube, wir steigen direkt mal mit deinem ersten Stück ein.
Ja, gerne.
Das war Current Between Object der niederländischen Produzentin Tessa Torsing, aka Absami. Amalie, warum dieser vergleichsweise ruhige, ambiente Einstieg?
also ich bin auf Absami gestoßen vor so ungefähr bisschen mehr als 2 Jahren. Da hatte ich aktuell die Radioshow Echo Zones mit einem Freund von mir, Daniel Garcia, den ich auch über Köln Campus kennengelernt habe, dem Hochschulsender hier, der irgendwann mal zu mir kam und meinte, ey Amsel, hast du Bock mit mir eine Radioshow zu machen, in denen es nur so um Ambient-Tracks, Natur-ähnliche Tracks geht? Und ich war sofort dabei, ich meinte so, ja geil, darauf habe ich richtig Bock. Damals ging das über seine Plattform Atem CC, die es leider nicht mehr gibt. Aber ich vermisse diese Sendung sehr und es hat mich irgendwie, weil ich ganz anders angefangen habe, nach Musik zu suchen, weil ich sonst sehr viel andere Genre gehört habe vermehrt und dann in so eine Ambient-Welt eingetaucht bin und unter anderem dann auf Absami gestoßen bin und mich das total begeistert hat, die Art von Field Recordings daraus irgendwie Musik zu produzieren und ja, sie war auf jeden Fall eine der Artists, an der ich so hängen geblieben bin und so verfolge, was sie macht. Sie hat jetzt auch, ich glaube, seit letztem Jahr veröffentlicht unter einem anderen Artist-Namen, Sweepscalp, macht noch so ein bisschen mehr akustischere Sachen, sehr viel mit Gitarre, so ein bisschen mehr minimalistisch. Man könnte ja sagen, das ist jetzt eigentlich auch schon minimalistisch, aber es sind so, ja, folkiger, gitarrenlastiger, was aber auch super schön ist, kann man sich auf jeden Fall auch mal anhören. Genau, deswegen habe ich diesen Track ausgewählt, weil auch diese Art und Weise, wie ich mir mit Daniel damals immer Tracks zugeschickt habe für unsere jeweiligen Shows und dieser Austausch an Musik mir sehr gefallen hat. Und genau, das war's.
Mhm. Ja, Absami ist bei mir auch schon seit längerem ganz oben, muss ich ja dazu sagen. Also seitdem sie 2019 auf der, ich glaube tatsächlich, ich habe sie auf der Deckmantelplatte Scores.
Ja.
Also so ein Deckmantel ist eigentlich so ein Dance-Label, muss man dazu sagen. Und dann haben sie etwas Soundtrackhaftes, also deswegen Scores, halt rausgehauen und hatte sie diesen Track Out het Reich der Kristallen, also aus dem Reich der Kristalle. Und das war genauso wie die Nummer hier so irgendwie kristallin und gleichzeitig sehr, sehr liquide, also sehr flüssig, also fast wie so Quecksilber, das halt irgendwie so sich bewegt. Und finde ich auch total spannend, vor allen Dingen, weil sie ja nochmal, wo ich gerade schon gesagt habe, Deckmantel ist so ein Dance-Label, sie sie gehört ja zu einer, glaube ich, ganzen Reihe von Leuten, die eigentlich innerhalb dieser Dancefloor-Bubble eigentlich sich freigeschwommen haben und mittlerweile so nicht Dancefloor-Musik machen, sondern mit den Mitteln des Dancefloors eigentlich eben eher sowas, was vielleicht schon eher in Richtung klassische Musik oder teilweise also elektronische Avantgarde oder teilweise auch in Bereiche von Jazz ja. halt vordringt.
Sie hatte ja auch jetzt das Boiler Room Set auf einem Deckmantel, meine ich, und da ist es ein ganz gutes Beispiel, weil es auch sehr viel Break, also sehr breakig ist, was sie spielt, und sich das schon, finde ich, sehr unterscheidet von so anderen DJ-Sets. Und ja, das gefällt mir sehr gut. Und was du vorher gesagt hast bezüglich dieser liquiden Sounds, finde ich auch. Also ich stelle mir auch irgendwie immer so wasserähnliche irgendwie Sounds vor, wenn ich ihre Musik höre. Ich hatte damals auch irgendwie so eine Show oder eine Echo-Songs-Folge, wo ich eher so auf den Bereich so Eis gehen wollte, also sehr kühl, Winter. Und da kam ja sie auch direkt in den Sinn. Sie hat ja, glaube ich, auch in dem Album, was sie veröffentlicht hat, 2009, Zoom, genau, sieht man ja auch irgendwie noch so Eis auf ihrer Hand, was schmilzt als Cover, also ja.
Das trifft es ja eigentlich auch ganz gut, ne? Genau. Zoom genannt nicht nur nach dem Reinzoom, sondern auch nach einer relativ bekannten Firma für Field Recording Accessoires und Field Recording Produkte. Ja. Ich weiß nicht, wie das für dich war, aber wir steigen eigentlich ein bisschen ein mit einer Zeit, die für uns alle so sehr nervig war. Ich fand, Upsemi war so ganz, ganz krass Corona-Soundtrack.
Ja, also das habe ich tatsächlich jetzt, wo du es sagst, also ich habe es gar nicht so wahrgenommen, aber ich habe sie natürlich in dieser Zeit entdeckt und ich habe auch natürlich diese Echo-Sounds-Show auch 2020 mit Daniel gemacht und ja, es ist auf jeden Fall Musik, die einen so reinzieht und die man auch für sich in dieser Stille auch sehr gut hören kann, die einen aber auch so reinzieht, also ein bisschen so, ja, stimmt. Habe ich aber vorher noch gar nicht so drüber nachgedacht.
Mir ist das auch gerade erst aufgefallen, als du gesagt hast, dass das während der Echo Sounds und dass das vor 2 Jahren war und dann dachte ich so, hey, das passt alles irgendwie so total zusammen. Und natürlich war Corona auch eine Zeit für viele Leute, wo sie ein Zurück in die Natur oder Zurück zur Natur zelebriert haben. Upsemi natürlich auch. Zoom kommt eben daher, das ist die zweite Bedeutung eben von dem Album auch gewesen, rein zu zoomen in Prozesse, die in der Natur ablaufen, wie sie sagt selbst, sie lässt sich sehr häufig inspirieren davon, wie Tau zum Beispiel von Blättern runtertropft oder sowas. Wo ich schon bei meinem ersten Track wäre, mit dem ich darauf geantwortet habe, da geht's auch um Tau, da geht's auch um Blätter. Also noch sehr viel stärker um Blätter als um Tau. Und das wäre nämlich von Maud Garson und das Lied heißt Concerto for Philodendron und Pothos. Genau, das war Maud Garson. Nicht verwirren lassen, wir waren hier gerade noch in einer anderen Stimmung, weil wir gemerkt haben, dass diese Art und Weise, wie wir das hier aufspielen, dass es da manchmal zu kleinen technischen Problemen kommt. Das Concerto for Philodendron und Pothos ist nicht nur ein Stück zu Ehren der Blumen- und Pflanzenwelt, sondern eins auf einem ganzen Album, das Mother Earth Plantasia heißt. Du konntest damit auch was anfangen?
Ja, genau. Also ich weiß gar nicht mehr, wann und wer mir dieses Album geschickt hat damals. Aber genau, wenn man so eine Show macht wie Echo Sounds und das irgendwie teilt, dann bekommt man so von gefühlt 10 Leuten so, ey, du musst unbedingt das Album hören, hast du schon gehört? Ich habe so das Gefühl, das ist die, wenn es um Natur geht, ist es so das Album in der Musikszene, was irgendwie ja auch durch dieses prägnante Cover irgendwie und auch diesen Sound ja total hervorsticht und irgendwie man kennt es einfach und man sagt auch, dass Pflanzen dann tatsächlich besser wachsen sollen, wenn man es ihnen vorspielt. Ich glaube, das ist dieser Mythos, der sich genau um dieses Album dreht.
Genau, das ist die Geschichte auf jeden Fall dahinter. Also man muss dazu kurz, glaube ich, erzählen, wer Mort Garson war. Mort Garson, Sohn russisch-jüdischer Einwanderer. Ich glaube, die sind 26 oder sowas ausgewandert aus Russland nach Kanada, dann nach New York und dann wieder nach Kanada zurück. Und Garson hat relativ früh angefangen, Musik zu machen, ist da irgendwie auch sehr erfolgreich gewesen, hat sehr viel fürs Fernsehen dann irgendwann angefangen zu komponieren und hat in den 60ern einen der ersten Moog bzw. Moog-Synthesizer halt geschenkt bekommen von Robert Moog selbst und hat dann angefangen damit zu produzieren. Er hatte vorher viel mit Orchestern gemacht, auch dann weiterhin. Ich glaube, alleine bei Discogs gibt's hunderte Einträge dazu, was er alles arrangiert hat, komponiert und so weiter. Aber mit diesem Synthesizer hat sich für ihn auch so eine ganz neue Welt erschlossen und ist eigentlich damit auch einer der Pioniere mit dem, was er gemacht hat, was unter anderem dazu geführt hat, dass er den offiziellen Soundtrack zur Mondlandung zum Beispiel produziert hat. Ja, im Fernsehen lief dann halt genau dieser Sound von ihm dazu. Ja, okay, genau, wir waren ja nicht live dabei, deswegen haben wir es nicht gehört. Und man findet den auch irgendwie nicht richtig. Also wenn man das mal bei YouTube oder so sucht, kommen so 3 verschiedene, 4 verschiedene Sachen und du bist relativ sicher, dass es alles nicht zusammenpassen kann. Was wir hier haben, ist nochmal eine andere Sache. Auch nur mit diesem Synthesizer produziert alles. Und Mort Garson ist irgendwann aus Kanada und dann New York ist er rübergezogen an die Westküste der USA, halt in die Nähe von Hollywood und Filmstudios. Und da hatte er ein Bungalow mit einem Arbeitszimmer und dieses Arbeitszimmer blickte in so einen Garten hinein. So erzählt es auf jeden Fall seine Tochter. Und dort saß er stundenlang und hat halt diese Musik produziert und war auch selbst Hobbygärtner. Deswegen hing er häufiger in L.A. in dem Laden Mother's Earth ab. Man kann durchaus sagen, durch die Hippie-Kultur geprägte Pflanzenladen. Und für die hat er diese Platte produziert tatsächlich, ne? Deswegen heißt sie Mother Earth Plantasia. Und weil du gerade meintest, du weißt nicht, woher diese Platte kam. Weißt du denn, wann die ungefähr in dein Leben kam?
Vor so 3 Jahren oder sowas? 3, 4 Jahren?
Ja, das ist nämlich ganz spannend. Ich glaube 2015 wurde sie das erste Mal hochgeladen bei YouTube und dann über Algorithmen und YouTube-Empfehlungen relativ prominent und relativ beliebt und alle erzählten davon, aber da nur so wenig Platten damals produziert worden sind, also manchmal heißt es 50, manchmal heißt es 200, hat man auch keine gefunden natürlich. Dann wurde das illegal reproduziert, dann nochmal illegal reproduziert und dann erst 2020 vom Label Sacred Bones dann ganz offiziell released. Übrigens bei einer Release-Veranstaltung in Brooklyn im Park zur Listening-Session der Platte gehörte davor ein 2-Stunden-Vortrag über die Pflanzen, die es im Brooklyner Park gibt. Nice. Warum das natürlich total gut zu Upsemi passt, ist halt, hier wird auch versucht, pflanzlichen Prozessen eine Stimme zu geben, sage ich mal, mit den Mitteln der absoluten neuesten Technik. Also zu dem Zeitpunkt waren so Synthesizer wie Tesla-Raumschiffe. Das muss man sich ja vorstellen.
Ja. Obwohl ich nicht, ich weiß jetzt nicht, genau, ja, nee, doch, du hast ja gesagt, alles wurde mit dem Synthesizer aufgenommen, also quasi geht man so von der anderen Richtung ran, also man versucht das zu reproduzieren und ich glaube, Upsami ist dann eher so, dass sie mit Field Recordings arbeitet und die aktiv aufnimmt und die dann wiederum verfremdet, also aber ich finde diese, also man trifft sich dann irgendwie in der Mitte, ja.
Genau, und es geht ja tatsächlich auch um dieses Zusammenspiel aus eben Technik und Natur, also ja. Auflösen, dass es kein Widerspruch ist. So, ich glaube, das ist auch generell etwas, was dich interessiert, die Widersprüche aus Technik und Natur aufzulösen. Die vermeintlichen.
Auf jeden Fall. Ich habe mich auch, also soundtechnisch auf jeden Fall, auch visuell. Ich fand immer spannend, so das Zusammenwirken von Architektur, obwohl ich mich da gar nicht so auskenne, aber diese, ich mag diese Ästhetik von Beton und Natur, die sich so wieder ihren Raum erkämpft in der Stadt oder in Ruinen oder irgendwo, aber auch dann von der anderen Seite die Art und Weise, wie man modern versucht, im Städtebau, in der Planung, in Architektur, die Natur wieder so einzugliedern, dass man irgendwie ein besseres Verhältnis schafft. Das nur als Side-Fact. Aber ja.
Und zu der Platte, die anderen Stücke sind auch ganz, ganz wunderbar. Und ich weiß gar nicht, ob das zeitgleich ist oder so, aber es war halt die Zeit, sage ich mal, Mitte der 70er, wo es als Thema aufgekommen ist. Neben dieser Platte gibt es natürlich auch die Stevie Wonder Platte The Secret Life of, glaube ich, heißt sie, was auf jeden Fall auch ein Soundtrack war zu dem gleichen Thema, nämlich wie man mit Musik, es gibt diesen Dokumentarfilm und dazu war das ja der Soundtrack von Stevie Wonder, und dieser Dokumentarfilm versucht, genauso wie Mort Garsons Platte sozusagen nachzuweisen, wie man auch mit Musik Pflanzen beeinflussen kann zu besserem Wachstum. So, das nächste Stück von dir, ich glaube, damit kann man keine Pflanze beeinflussen. Ich glaube aber, dass man trotzdem, ja genau, ich glaube aber, dass man vor allen Dingen Leute dazu bringen kann, zu tanzen. Hören wir mal rein. So, das war DJ Pleat mit Going For It. Ich glaube, statt Pflanzen wachsen hier eher Schweißperlen auf der Stirn beim nächtlichen Tanzen. Warum?
Ja, DJ Pleat, ein Produzent aus Melbourne, war jetzt vor kurzem auch in Köln. Ich habe es leider verpasst, weil ich Corona hatte. Genau, ich bin irgendwann auf diesen Track gestoßen, auf die EP, die auch so heißt wie der Track Going For It, und ich mochte einfach diesen Break-Sound. Ich hatte vorher noch gar nicht so viel in der Richtung gehört und das macht ja sehr viel so perkussive Sachen, Drums, Break. Ich weiß auch, DJ Pleat hat noch so ein anderes Projekt zusammen mit Morimoto, genau, und das heißt Poison, wo die auch sehr viel so Percussion, Schlagzeug, Drums, Sound machen, und ja, ich habe den einfach mit reingepackt, weil ich den versuche fast immer zu spielen, wenn ich irgendwo auflege. Meistens die Hälfte der Leute kommen darauf klar und die anderen sind so, hä, wie soll ich mich jetzt dazu bewegen? Aber ich mag es irgendwie ganz gerne, da mal so ein bisschen was anderes zu spielen, was nicht immer so four to the floor ist. Genau, ich mag einfach total, was er produziert, und bin irgendwie voll Fan. So generell Percussion Samples oder Percussion Tracks sind irgendwie so mein Ding. Da horche ich immer auf, und ja.
Zum Auflegen komme ich jetzt gleich noch. Vorher, glaube ich, muss man dazu sagen, das ist relativ wichtig bei DJ Pleat. Und zwar für das, was ich jetzt kurz anspreche und später länger. DJ Pleat ist eben zwar in Melbourne aufgewachsen, aber auch Teil einer libanesischen Familie in den in Australien. Es gibt ja eine sehr, sehr große Gemeinde an Libanesen in Australien. Und deswegen findet man in seinen Tracks auch sehr häufig vor allen Dingen Samples aus der arabischen Welt. Man findet viele Einflüsse, zum Beispiel des Dabke auch hier, also gerade was die Trommel, die Drum-Settings angeht, erinnert einen das sehr an Dabke halt, an die libanesisch-jordanische Tanzmusik, die auch vor so 12 Jahren sehr, sehr prominent auf einmal auf den Tanzflächen aufgetaucht ist. Dann ist es ein bisschen abgeebbt und DJ Pleat gehört jetzt so zu einer neuen Welle eigentlich an Leuten, die es schaffen, das halt zu synthetisieren. Das finde ich auch bei ihm total spannend. Der große Online-Plattenhändler, Szene-Plattenhändler Hardwax schreibt zu dieser Platte Exciting Outer National Drumming Centered UK Bass. Zu dem Thema Outer National möchte ich nämlich gleich mit dir sprechen, aber ja, vorher zum Drumming nochmal. Du hast schon gerade schon gesagt, du legst diese Platte so häufig auf, wie es geht irgendwie. Wie wählst du das denn aus, was du überhaupt auflegst und an welchem Ort?
Gute Frage. Ich nehme fast immer alles mit. Also ich mache schon so Playlisten und denke, vielleicht bei diesem Festival sind die Personen, die dort hingehen, vielleicht ein bisschen offener, experimentierfreudiger als vielleicht Personen, die normalerweise in einen Club gehen, wo man weiß, da wird hauptsächlich Techno-Musik gespielt. Und es ist immer so ein bisschen so ein Gefühl, man kann es letztendlich erst sagen, wenn man vor den Menschen steht und so ein bisschen an soundtechnisch anteasert und guckt, wie die so reagieren. Und dann spiele ich halt manchmal DJ Pleat, weil ich weiß, das geht. Oder halt andere Tracks natürlich oder andere Artists. Weil, genau, also ich glaube, man muss das einfach mit dem Dancefloor so ein bisschen aushandeln. Man kann nicht immer davon ausgehen. Also ich habe auch schon mal in Clubs gespielt und dachte, okay, hier muss ich heute Abend irgendwie so ein bisschen, wie sagt man, am besten konventioneller, nicht so experimentierfreudig sein. Und dann war es aber ganz anders. Also ich glaube, es kommt echt immer so auf die Dynamik, Dancefloor-Dynamik an und die wahrscheinlich die Art und Weise auch, wie man es einbaut, weil ich glaube, manchmal gelingt mir es vielleicht weniger und manchmal ein bisschen mehr, das wirklich gut zu machen, dass die Leute nicht total rausgeworfen werden, sondern dass sich das irgendwie gut ergibt.
Das ist ja auch der typische DJ-Konflikt, den man eigentlich hat zwischen KünstlerInnen und DienstleisterInnen, halt wem gegenüber ist man verpflichtet, dem eigenen Künstlerethos oder halt der Tänzerschaft, der Zuhörerschaft?
Ja, aber es macht natürlich auch keinen, oder mir macht es jetzt keinen Spaß, wenn ich so komplett mein Ding mache und sehe, aber es fühlt halt nur 3% der Leute. Ich hoffe natürlich irgendwie alle so ein bisschen mitzunehmen oder zumindest die meisten, alle schafft man vielleicht auch gar nicht. Genau, also diese Balance zu finden, genau, das ist immer so die Sache.
Wir haben ja eben schon darüber geredet, du machst schon seit längerem Radio. Jetzt hat man beim Radio natürlich kein direktes Feedback. Also ich glaube nicht, dass ihr bei Köln Campus direkt den Chat irgendwie nebenher laufen habt, wo...
Wir haben ja gar keinen Chat.
Ja, stimmt. Genau. Ja. Aber ich dachte gerade an so Twitch oder so Livestreaming, wo im Chat dann direkt so kommt, oh, voll doof oder sowas.
Ja.
Nee, wie ist es da im Radio?
Am Anfang, als ich angefangen habe, ich habe ja 2016 bei Köln Campus begonnen, und dann macht man die ersten Moderationserfahrungen und dann war es meistens meine Mutter, die zugehört hat, die mehr Feedback gegeben hat und gesagt hat, du emmst aber ganz schön viel oder da musst du noch besser werden. Ansonsten weiß man gefühlt gar nicht und muss so ein bisschen auf das Feedback der seiner Redaktion hoffen, die dann auch mal so ein bisschen was dazu sagen, inhaltlich und irgendwie auch performancetechnisch. Ich fand, hab am Anfang das Gefühl gehabt, man redet so ins Off und das war ganz komisch. Und dann habe ich mir angefangen vorzustellen, ja, da sitzen tatsächlich Leute in ihren Share-Nows, wo zufällig Köln Campus eingestellt wurde, auf der 100,0. Und irgendwann hatten wir dann tatsächlich auch mal eine Zeit lang so ein Köln Campus Handy, wo Leute, die richtig smart waren und aufmerksam gelesen haben und sich die Handynummer gemerkt haben, dann auch tatsächlich bei WhatsApp irgendwie einem Feedback schreiben konnten. Das ist aber eher weniger passiert. Ansonsten war es klassische Anrufe, die reinkamen ins Redaktionsstudio, die sich oft leider beschwert haben, weil sie irgendwas nicht gut fanden. Aber tatsächlich auch mal irgendwie Personen, die angerufen haben, gesagt haben, toll, das war ein super Beitrag oder irgendwie sowas. Ansonsten ist es bei Radio immer ein bisschen schwer. Die meisten bei Köln Campus jetzt, die meisten anderen Radios, professionellen Radios und Online-Radios haben ja jetzt mittlerweile sowas, ne, wie Chats oder irgendwie, genau, E-Mail ginge ja eigentlich auch.
Wobei das bei den Online-Radios manchmal auch deprimierend ist, weil man dann sieht, wie wenig Leute das überhaupt im Chat drin sind.
Hallo.
Hi, anybody out there?
Und dann so nothing.
Genau, wo wir aber gerade dabei sind, du schriebst, was ich auch nicht wusste, dass dein erster DJ-Gig im Zusammenhang mit, nicht im Zusammenhang, du schriebst, dass dein erster DJ-Gig in der Unimensa war. Ja. Kam das über Köln Campus?
Ja, das war auch so ein Köln Campus-Event 2018 im Juni. Köln Campus hat eine Zeit lang so, genau, einfach so Open-DJ-Gigs gemacht, teilweise an der Mensa, da gab es dann free Drinks und free Wurst, so. Und
ja, okay.
Es gab so echt so Würstchen und einfach
okay,
Bier.
Es gab halt einfach free Drinks und free Wurst.
Und genau, ich habe damals ein bisschen angefangen, halt Mixe aufzunehmen, ein bisschen nach Musik zu suchen. Und wurde dann gefragt, ob ich nicht auch Lust habe, so eine halbe Stunde, 30 Minuten da Tracks zu spielen auf CDJs, was ich vorher noch nie gemacht habe. Und dann war ich so, oh Gott, ja,
also
irgendwie
digitale,
einer hat mir das...
Genau, digital. Auflege-Equipment, nicht normale Plattenspieler, sondern das als CD-Variante.
Genau, die gab es da auch, aber das war noch gar nicht daran, gar nicht zu denken. Ich habe jetzt nicht wie viele andere angefangen mit Vinyl, sondern digital. Und ich hatte aber vorher irgendwie so geübt mit so einem Controller und Laptop, das ja nochmal ganz anders und viel einfacher ist. Und ich war so ultra aufgeregt. Ich hatte einfach nur 6 Tracks auf meinem Stick, also wirklich einfach nur eine halbe Stunde. Und ich war eigentlich, glaube ich, auch komplett drüber, weil ich so Buraka, Son Sistema und irgendwie Daniel Haaksmann gespielt habe an so einem Mittag an der Mensa. Aber das war das erste Mal quasi. Schön einfach gewesen.
Und ich glaube, man kann das nicht ganz vergleichen mit diesen Controllern und Laptop und dann richtigem CD, also richtigem DJ-Equipment. Wobei es gibt ja auch Leute, die mit diesen Controllern auflegen. Aber gefühlt ist das schon so wie, sag ich mal, wie ein Flugsimulator auf dem heimischen PC und dann halt in einer 747 irgendwie sitzen und dann halt das Ding landen sollen, nachdem Terroristen das übernommen haben. Ich denke gerade an, keine Ahnung, 100 Filme, wo das vorkommt.
Ja, es ist natürlich irgendwie anders. Du musst ganz anders hören, ne? Du hast irgendwie dann bei den, das war auch irgendwie, ich glaube, die Player waren auch jetzt ohne Link und so und irgendwie noch auf jeden Fall noch ältere und ich war dann irgendwie nochmal so, ey, wo ist nochmal der Loop oder wie macht man das nochmal kurz und dann kannst du mal kurz zeigen. Ich weiß nicht, jeder fängt ja mal irgendwie an und das hat aber ganz gut geklappt und
es hat dich ja anscheinend nicht abgeschreckt.
Nee, also dieses Gefühl danach, nach dieser Aufregung und das, wenn man es dann geschafft hat und das ist auch super, da kann man sich auch dran gewöhnen, wenn es dann gut war.
Bevor wir zum nächsten Track übergehen, was war so ein DJ-Highlight von dir?
Boah, tatsächlich dieses Jahr war ich auf dem Zugvögel-Festival Ich habe gar nicht so viel erwartet, weil ich war auch, also ich bin da mit dem Auto erst abends hingefahren, also konnte auch nicht über Nacht bleiben, bin dann also danach dem Gig auch wieder gefahren. Ich kam da an, an der Bus, hat mich netterweise begleitet und Kati und dann sind wir da hingekommen und Dublab hat vorher den Floor bespielt bis 21 Uhr und ich war selber noch nie auf dem Zugvögel-Festival, das ist ja schon eher für einen anderen Sound bekannt, also eher
wo
so ein
ist das?
Bisschen, das ist in der Eifel irgendwo somewhere.
Du bist doch mit dem Auto hingefahren, du musst doch wissen, wo das ist.
Ja, ja, genau. Ich,
du hast Eifel eingegeben.
Ich habe Eifel eingegeben und dann haben wir echt so einen halben Tag gesucht und irgendwann haben wir es gefunden. Wir sind dem Dub elektronischen Sound gefolgt. Ich weiß jetzt einfach nicht mehr, wie diese Stadt heißt oder dieses Dorf. Auf jeden Fall sind wir sehr nett empfangen worden und irgendwie alle waren super freundlich und ich bin mit null Erwartungen dahin, weil ich dachte, ah, vielleicht wissen die Leute, gehen da vielleicht wegen einem anderen Sound hin. Und ich hatte einfach keine Erwartung und dann haben wir aber auch total viele Leute getroffen, also als wir über das Gelände gelaufen sind, die wir so kannten oder irgendwie so Bekannte aus Köln und dann denen Bescheid gesagt, ja, 21 Uhr kommen wir vorbei auf den Heuballen-Floor und dann war es wirklich so schön, also die Leute haben einfach alles mitgemacht, also manchmal hat man ja diese Crowds, wo du da spielst den Track und denkst so, ah, vielleicht hätte ich den jetzt mal irgendwie auch weglassen können und die haben einfach alles mitgemacht, da war so egal, ich hätte sonst was spielen können und die waren einfach so, yeah, und das überträgt sich natürlich auch total auf einen selbst, ich war so total aufgeregt, dann hatte irgendwie mein Stick noch meine Playlist nicht geladen und stand die ganze Zeit Error und was einen natürlich irgendwie auch nochmal so ein bisschen rausbringt am Anfang. Und war aber alles gar nicht schlimm und das waren wundervolle 2 Stunden. Ich bin richtig glücklich nach Hause gefahren.
Heuballenfloor, das klingt total traditionell, sage ich mal.
Ja.
Was nur ein ganz billiger Übergang zu dem nächsten Track ist, der nämlich auf einem türkischen Traditional basiert. Aber hören wir mal rein. Genau, das war Okay Temis und Johnny Gianni. Der Stück hieß Karadeniz Dalgari, was türkisch ist für Schwarzmeerwellen. Und wie schon gesagt, ist ein Traditional aus dem 19. Jahrhundert. Dieses Stück kommt von einer Platte namens Witch Dr. Sun. Und das ist ein bisschen verwirrend, weil Johnny Gianni hat der eine von den beiden von der Platte hier hat danach nochmal eine Platte aufgenommen, die Witch Dr. Sun heißt. Und dann noch eine weitere Platte aufgenommen, die Witch Dr. Sun heißt. Deswegen, man muss ein bisschen suchen, um sie zu finden. Sie ist aber tatsächlich ziemlich toll, weil es hier auch um Synthetisierung von Musik geht. Zu dem Hintergrund kann man nämlich dann eben sagen, einerseits ist das Okay Temis und das ist ein türkischer eigentlich Jazz-Percussionist, der vor allen Dingen in den letzten Jahren auch so ein bisschen zu einer Hipster-Entdeckung geworden ist, was ja erstmal auch nichts Falsches heißen muss. Und hat dadurch dann in den letzten Jahren auch Platten auf Music from Memory rausgebracht und auf anderen gefragten Labels, die nicht alle in Amsterdam sitzen, aber viele davon. Und auf der anderen Seite hat man halt Johnny Gianni, ein südafrikanischer Jazzmusiker, der bereits mit 39 Jahren gestorben ist in Berlin nach einem Auftritt und vorher halt mit allen Größen eigentlich des Jazz und des Improvs gespielt hat, also mit Brötzmann, mit Don Cherry, mit Maul Waldron. Und hier stoßen diese beiden Stories, der türkische Jazz-Percussionist, der irgendwie so Opiumhöhlen-Funk spielt und der südafrikanische Jazzmusiker treffen hier aufeinander und raus kommt diese auch sehr, sehr zwiegespaltene Platte, die irgendwie ja schon so eine gewisse Schizophrenität eigentlich mit sich bringt. es wird immer wieder versucht zu synthetisieren und dann klappt es irgendwie nicht und dann klappt es irgendwie doch und das macht total den Reiz dieser Platte aus.
Ich habe es du hast mir die Tracks ja auch geschickt und ich habe mir das aber vorhin jetzt auch nochmal in der Bahn nochmal angehört, alles, was du mir geschickt hast. Und ich finde so die, also ich finde, genau, es ist irgendwie so krass, dass es irgendwie im 19. Jahrhundert entstanden ist, aber es könnte tatsächlich jetzt auch irgendwie, es ist immer noch total aktuell. Also es hätte auch jetzt noch aufgenommen werden können. Es ist so zeitlos eigentlich. Ich würde sagen, es ist sowieso zeitloses Werk. Auf jeden Fall.
Ja, man ist ja auch, also ich habe jetzt gesagt, das Stück heißt Clara Denis Dalgari und behaupte, das heißt Schwarzmeerwellen. Ich stoße bei so Sachen natürlich, genauso wie bei DJ Pleat und so, von dem, wo er seine Drum-Settings herholt oder sowas. Man stößt ja häufiger mal an seine Grenzen, ne? Ich muss darauf vertrauen, was ich höre, lese, sehe sozusagen.
Ja.
Und ich glaube, das ist sozusagen auch eines der, ich will nicht sagen Probleme, ich will das gar nicht problematisieren. Ich will viel eher sagen, einer der Reize dieser Platte von OK Temis und Johnny Gianni, dass man merkt, dass die sich nicht komplett auf ihre Intuition verlassen können, sondern so ein bisschen darauf reagieren müssen, was da passiert. Was ich ja eigentlich sehr reizvoll finde, wenn es um Musik machen und Musik generell geht.
Ich finde generell auch Platten sehr spannend, wo so ein Zusammenspiel und so eine Zusammenarbeit geht. Ich musste auch an die, ist jetzt aber ganz anders, ich glaube von 2019, die hätte ich auch fast mit in meine Auswahl genommen, habe ich dann aber dann doch nicht gemacht, an den Song oder die Platte Wono denken von, jetzt muss ich die Namen richtig aussprechen, Koichi Sakai. Und dann nochmal die andere Person. Gucke ich gleich nochmal nach und sag's dann nochmal. Ein Zusammenspiel von zwei Künstlern, die irgendwie, wo man irgendwie hört, dass der eine Sound so von der anderen Person kommt und die andere Person irgendwie ihre Einflüsse bringt. Das ist jetzt so ein bisschen, ich habe mir dazu nichts aufgeschrieben, deswegen kann ich es so schlecht irgendwie wiedergeben. Aber ich musste irgendwie bei der Platte, die du mitgebracht hast, auch an die Wono-LP denken. Ja, kannst du jetzt so schlecht sowas zu sagen, weil du es nicht gehört hast?
Nee, die kenne ich tatsächlich nicht.
Ja.
Wir können aber über was anderes reden. Und zwar, ich habe zwar eben gesagt, die DJ Pleat ist Schweißtropfen produzierend oder was man aber sagen kann, ist, dass das jetzt vier höchst unterschiedliche Stücke waren und trotzdem ich das Gefühl habe, dass man die, wenn man möchte, auch in einem DJ-Set unterbringen könnte und nicht an jedem Ort, vor allen Dingen nicht im Club, aber in einer Bar, zum Beispiel wie im King Georg oder sowas, wo es halt irgendwie auf ein Publikum trifft, das anders irgendwie inspiriert werden möchte von Musik. Wie hast du das eigentlich wahrgenommen? Du hast 2018 deinen ersten DJ-Gig gehabt. Das sind jetzt auch schon 4 Jahre. Und ich fand natürlich nochmal durch Corona verschärft, dass diese Listening-Bars, die natürlich auch immer Dance-Bars sein können, die man hier in Köln hat, dass die so ein bisschen Aufwind bekommen haben. Hast du das auch beim Auflegen gemerkt? Das ist so irgendwie so eine neue Attraktivität von diesen Orten gibt?
Also ich fand generell, dass auch so Bars irgendwie die ersten Orte auch wieder während Corona oder nach Corona in Anführungsstrichen, ne, irgendwie so von zwischen den Lockdowns etc. so Orte waren, wo man irgendwie wieder hingehen konnte und wo man auch wieder Musik hören konnte, wo man ein bisschen sich irgendwie wieder freier gefühlt hat, als wenn zum Beispiel Clubs irgendwie noch geschlossen waren. Also es waren schon so Orte, die zumindest mir jetzt so ein bisschen Hoffnung gegeben haben oder irgendwie, wo man wieder mit Leuten sprechen konnte, so ein bisschen vielleicht auch irgendwie so vergessen, was eigentlich alles gerade so an Scheiße läuft. Und deswegen Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube hier explizit auch in Köln natürlich, das King Georg als so ein Ort, die Elektrabahn natürlich als so ein Ort, wo aber auch, glaube ich, dass du aktiv durch die BesitzerInnen so hervorgebracht wurde, ne? Also oder gefördert wurde, dass sie auch wieder zu so Orten werden konnten. Und ja, auf jeden Fall würde ich schon sagen, dass es vielleicht eine andere Art von Ausgehen dann war. Aber manchmal, wenn ich mir so sehe, wie viele Leute jetzt auf Festivals gehen, es gehen ja immer noch viele Leute auf Festivals, aber es ist ja deutlich weniger geworden, wenn man so sich umhört oder was man so hört. Das ist, ich glaube, die Attraktivität von solchen Orten, wo man auch dann draußen vielleicht mal stehen kann und nicht irgendwie immer drinnen sein muss, einfach sehr gewonnen hat, auf jeden Fall. Und
Das sind
natürlich, Entschuldigung, aber natürlich auch verbunden mit einer bisschen anderen Art von Musik, vielleicht ein bisschen diverser, dass auch mehr Menschen davon angesprochen werden, eventuell. Oder andere, oder ja.
Dazu kommen
Ja.
wir gleich auch auf jeden Fall, da
Ja.
bin ich von überzeugt.
Kann ich noch ganz kurz meinen Nachtrag geben zu
Ja.
meinem Vono-LP-Album? Genau, also Kuishi Sakai, wie ich gesagt habe, und Afla Sake kam 2020 raus. Erst als EP und dann als LP, beides auf Vinyl, habe ich mir auch beides gekauft. Und genau, Kuishi Sakai kommt aus, ich glaube, Seoul. Genau, und es ist irgendwie so eine Mischung aus House, ganz leichtem Acid. Genau, das wollte ich nur noch mal kurz sagen. Veröffentlicht aber in UK. Bisschen Jazz auch dabei. Meine Empfehlung auf jeden Fall.
Weniger Jazz dabei ist bei deiner nächsten Nummer,
Ach ja, warte.
die relativ wenig eigentlich mit Bar-Sound zu tun hat, wobei man das bestimmt auch machen kann, aber für mich ist das so sehr, sehr klar club-orientiert.
Ja.
Wir hören mal rein und lassen uns wegtragen. Viel Spaß. Während
Ey,
hier
ey,
Ants Inner Circle lief, hat mich mein liebreizender Gast gerade gefragt, ob mich das bockt. Ja, das bockt mich.
Sagst du das nicht, oder?
Ich sag das jetzt nicht so häufig, sage ich mal, aber
Ich bock
genau
das Wort.
diese also nicht nur das Stück von Ants, sondern generell das, was sie in den letzten Jahren rausgebracht hat, bockt schon richtig.
Das bockt richtig.
Dich bockt das auch, ne?
Mich bockt's total. Ich habe Ants über den Track Unravel in the Designated Zone von ihrer EP auf ihrem eigenen Label OTMI kennengelernt. Sagen wir so, noch nicht
Ich
so
hätte
lange
jetzt
her.
Otmi einfach gesagt.
Echt, wirklich?
Ich hätte Otmi
Ja,
tatsächlich
okay, vielleicht
gesagt.
klingt auch besser, als wenn man sagt,
Weiß
oh,
nicht.
Tio. Ich war auch so, wie
Otmi?
sagt man's?
Genau, also man, Entschuldigung, ich
Ja.
schlag hier schon gegen das Mikro, weil
Vor
ich so,
lauter Otmi.
ich hatte,
Ich find's mal
da sind
niedlich.
wir wieder bei Verständigungs- oder Übersetzungsproblemen. Ich glaube, also genau, Ants heißt ja eigentlich A oder Boti.
Ja.
Hat nigerianische Vorfahren, soweit ich weiß. Und Otmi klang für, also das ist für,
Ach so.
ist auch einfach nur eine Annahme oder so, aber dass es da einen Zusammenhang geben könnte. Ich spreche halt kein
Smart
Yoruba, kann gar
Lars.
nichts.
Kann natürlich sein. Können wir gleich so nochmal googeln.
Nee, habe ich nicht gefunden, sonst wüsste ich
Ach
es.
so. Ja, genau, aber jetzt, genau, der Track, den wir jetzt gehört haben, ist von ihrem Album All Hours, kam letztes Jahr raus auf Ninja Tune. Das Album finde ich total interessant, weil ich finde so die ersten zwei, ich weiß nicht, ob du dich komplett durchgehört hast, ich finde so die ersten zwei Tracks sind so relativ poppig, weil ich habe genau irgendwie so angefangen, das zu hören von vorne bis hinten, dachte so, oh krass, das ist schon echt ziemlich poppig, weiß nicht, ob, ja, so, und dann ging es irgendwie weiter und dann kam irgendwie so dieser breakige UK Garage Sound mit rein und dachte so, ah geil, ich finde nice, dass sie das so, dass sie es irgendwie so so gestaltet hat, dass es erst irgendwie so, das zieht einen so richtig rein, man denkt so, oh, Tweet, Pop, da, und dann bekommt man irgendwie auch so diese Break-Club-Schelle.
Ganz viel Elektro, so ganz viel so Early Elektro, ja auch hier auf Inner Circle. Ja. Das klingt ja so wie 1982 Electro Boogie von Egyptian Lover. Ist ja schon sehr, sehr nah daran.
Ja. Ja, ich habe da neulich auch mit einem Bekannten drüber gesprochen, der auch meinte, so echt, war kurz in die 80er katapultiert. Geil. Und genau, ich bin, glaube ich, selten würde ich sagen, dass ich Fan von irgendwas bin, aber von ihr bin ich irgendwie Fan. Ich habe auch, sie hat jetzt gespielt auf im Lente, auf dem Lente auch. Lente-Kampagnet. Wo ich leider nicht war.
Festival in Niederlanden. Amsterdam.
Genau. Und Anna war da an der Bus und hat mir auch die ganze Zeit so Videos geschickt von ihr, und weil ich nicht da sein konnte. Genau, also da bin ich richtig gespannt, was da in den nächsten Jahren noch kommt. Genau.
Genau. Ich fand diese OTMI oder OTMI-Platte auch total super, weil dieses Stück, was du gerade schon angesprochen hast, was dich zuerst drauf gebracht hat, dieses Unravel in the Designated Zone, ist so eine sehr, sehr coole Pop-Nummer.
Yeah.
Irgendwie so dance-poppig, wie man es so aus den 2000ern irgendwie von sowas wie Annie noch kennt. Boah, ich bin so alt. Wahrscheinlich kennt niemand mehr Annie. Robin ist, glaube ich, immer noch ein A-Thing.
Ja, okay.
Aber Robin irgendwie so ist das, oder fast schon so Kylie Minogue-esque, und gleichzeitig ist es aber
es ist ein bisschen
undergroundig.
Genau, das ist irgendwie eine richtig gute Beschreibung, dass du jetzt auch Robin nennst. Ist mir gar nicht eingefallen, aber jetzt, wo du sagst, bin ich so, ja, okay, stimmt. Ich habe so fast, es ist fast doch so ein bisschen wie so ein bisschen lässiger. Man hat so irgendwie das Gefühl, es ist so, ah ja, ich mache das ungefähr auch so, nur irgendwie cooler. Ich weiß nicht, ob das auch der richtige Beschreibung cooler dafür ist. Aber genau, diese Unravel in the Designated Zone hat er auch diese, wie nennt man das bei einem Track? Also
diese super addictive Synth-Hookline nennt man das.
Ja.
Genau, also diese Hookline, die Kernmelodie sozusagen. Obwohl, ist gar nicht die Kernmelodie, sondern eigentlich so das Surplus, was einen dann halt so richtig catcht. Die ist der Wahnsinn. Ja, ja, die ist total wahnsinnig.
Wahnsinn.
Wahnsinnig ist eigentlich auch euer Queen Georg Projekt. Boah, was für ein Übergang.
Oh, der Lars.
Eieiei.
Top.
Tatsächlich steht sie auch als nächstes drauf, deswegen können
wir. Okay.
Erzähl mal was zu Queen Georg.
Ja, der Queen Georg, ist irgendwie entstanden, bisschen durch Zufall. Also es gab diesen Kölner Bühnensommer, und ich bin irgendwie durch Corona, manchmal verliere ich die Jahre, so 2020, 2021.
Das war 21.
Wann war nochmal was? Danke.
Das war 21.
Gute Recherche. 2021 im, genau, Kölner Bühnensommer gab es in ganz Köln halt verschiedene Bands, Events, Konzerte, DJ-Abende. Und ich habe gespielt mit, das war der erste Tag, an dem man wieder in der Öffentlichkeit tanzen durfte. Wir haben draußen beim A-Theater gespielt, Charlie, Savannah und ich. Es gab wirklich nur so 4 Stunden, um 10 Uhr musste irgendwie die Schicht sein, um 18 Uhr ging's los, es waren nur 200 Leute, durften rein, und es war auch irgendwie ausverkauft oder so, keine Ahnung. Es war auf jeden Fall irgendwie, wir waren so hyped, und es war so cool, irgendwie wieder zu spielen. Und dann war ich irgendwie so, ach ja, genau, ich glaube, aber Anna Burst war auch da, Pia war da, weil die ja auch irgendwie im Kölner Bühnensommer mitorganisiert hat. Ilona war da, und dann meinte ich irgendwie so, ey, eigentlich müssen wir das mal machen, dass wir alle zusammen so einen großen Back-to-Back-to-Back-Abend machen, dass wir alle irgendwie öfter diese Momente haben, wo so viele von uns oder so viele DJs da sind und man irgendwie zusammen so Musik spielt, die man gut findet. Und dann, genau, habe ich aber irgendwie nur gesagt und alle so, ja, ja, ja. Und dann kam so von Savannah, ich glaube, eine Woche später irgendwie so eine WhatsApp-Gruppenanfrage. So, ey Leute, wir haben ja diesen Abend gemacht und Amelie hat die Idee und Savannah ist ja immer sehr gut darin, so Dinge dann auch umzusetzen oder so anzuschieben und anzugehen. Lass das doch dann mal machen. Und dann habe ich noch hier Anna, Simone und Seduction noch mit reingeholt und meinte so, ja geil. Und dann waren wir auf einmal 8 und dann waren wir so, ja, lass doch einfach Back-to-Back-to-Back machen. Und dann haben wir überlegt, wo kann man es machen. Und dann kam das King Georg irgendwie.
Als, ja, für den Abend war es ja das Queen Georg.
Genau, und dann war es so, okay, wir sind irgendwie 8 Frauen, dann lass es doch irgendwie Queen Georg nennen. So kam eins zum anderen. Simone meinte, ja, eine Freundin von mir, Gisa, macht irgendwie richtig nice Artwork-Sache. Zack, hatten wir dann Artwork. Und so kam eins zum anderen. Irgendwie innerhalb von einer Woche stand dann diese Veranstaltung. Und genau, ich glaube am 11. September oder 10. September oder so letztes Jahr haben wir dann die erste Party gemacht. Und es war sehr schön. Wir haben ein Bütchen draußen gestartet um 18 Uhr und es ging dann halt bis in morgen hier rein und wir haben irgendwie so jede 3 Tracks irgendwie immer so gewechselt, was auch total stressig war eigentlich, aber irgendwie war es auch witzig. Und dann haben wir irgendwie gedacht, wir führen das fort und haben, dann war eine zweite Party, wo aber nicht so viele von uns konnten, ich glaube die Hälfte im Mai und genau, jetzt geht's ein bisschen weiter, es transformiert sich, weil wir auch gesagt haben, eigentlich wollen wir vielleicht auch an Orten spielen, wo so das vielleicht nicht immer das King Georg ist, obwohl es auch sehr schön ist hier. Und jetzt haben wir uns ein paar Mal getroffen und irgendwie so weiter überlegt. Und wir heißen jetzt auch tatsächlich anders, und zwar Epic mit Q. Und unsere nächste Veranstaltung wird stattfinden am 2.10. im Clubheim Colonius.
Mhm.
Aber gleiche Crew.
In Ehrenfeld.
Genau. Was aber nicht heißt, dass wir nicht nochmal hierhin zurückkommen.
Ja. Natürlich, also Queen Georg geht ja auch nur hier.
Ja.
Epic meets King, King Georg wird zu Queen Georg. Das ist Mathematik in höheren Graden. Nicht ganz so mathematisch, aber trotzdem ein heikles Thema für einige Leute. Kommen wir, glaube ich, jetzt zu, und zwar mit dem nächsten Stück, und das ist nämlich Bangalore Whispers von Andy Otto. Genau, 3 Minuten 20, Hot Energy, sage ich mal, kommt in dem Falle von Andy Otto, ist ein Hamburger Musiker und Labelmacher. Sein Label Pingi Pung, das er zusammen mit Nils Dittbrenner und Heiko Gogolin betreibt, ist gerade, glaube ich, 20 oder 25 geworden, 20 müsste es sein. Geht Andy Otto, geht schon immer so andere Wege eigentlich ein bisschen, ist diese Hamburger Szene. Selbst als jemand, der häufiger da ist und mit den Leuten auch zu tun hat, muss man auch einfach sagen, Hamburg ist so eine ganz, ganz eigene Zelle. Und da können halt so Sachen wie Pingi Pung halt irgendwie wachsen und gedeihen. Und ich finde das total spannend. Da gibt es auch gerade eine der ersten wirklichen Listening Bars übrigens in ganz Deutschland. Das heißt RIA.
Hm.
Und das bedeutet, da läuft am Anfang des Abends eine Platte komplett durch und dann wird darüber geredet. Und tanzen ist da, glaube ich, absolutes No-Go. Und DJing heißt auch nicht DJing, sondern die Abende werden curated und sowas. Vom Gefühl her ist das was ganz anderes. Und sowas gibt's eben nur in Hamburg bis jetzt. Und sowas wie Pingi Pung auch. Und gerade im Fall von Andy Otto heißt das, da trifft irgendwie so abstrakter Kram, dann wiederum auf Elektroniker, dann wird's auch poppig. Auf dem Label ist zum Beispiel auch die Hamburger Schuleband School of Zuversicht. Alles sehr hamburgisch. Und Andy Otto selbst ist auch Cellist und macht aber von da aus irgendwie auch seine Spielhaltung aus. Ich weiß gar nicht, ob er eine klassische Ausbildung hat, aber höchstwahrscheinlich. Und macht so seltsame Musik. Also im besten Falle seltsame Musik. Und was er eben auch macht, ist halt das, worüber wir uns ja auch schon mal unterhalten haben, diese Art von Musik, die wir gerade gehört haben, die mittlerweile in Ermangelung eines anderen Begriffs Outer National genannt wird, was wir eben ja auch schon bei DJ Pleat hatten. Ist ja so ein bisschen so eine zwiespältige Angelegenheit. Ne? Bangalore Whispers läuft hier und man merkt, das macht gute Laune, das ist funktioniert, wenn man es auflegt. Und gleichzeitig kommt das irgendwie wie ein guter Tee oder ein guter Whisky auch mit so einem bitteren Bei- oder Nachgeschmack. Ne? Also da gibt's auch eine herbe Note. Wie stehst du zu diesem Outer National Ding?
Ja, wie du schon gesagt hast, es ist natürlich so eine Sache, weil auch wenn ich mir gefallen so Tracks auch sehr, hört man glaube ich auch in den verschiedensten Mixen von mir. Es ist dann immer so die Frage, also ich bin auch sehr vorsichtig geworden oder sehr aufmerksam, würde ich mal sagen, in den Tracks, die man so kauft und auch spielt. Also ich gucke eigentlich immer sehr gewissenhaft so, wer ist da eigentlich alles angegeben oder welche Credits, wenn ein Sample benutzt wurden, werden gegeben oder werden halt nicht gegeben. Also ich finde es, man muss sich glaube ich immer so die Frage stellen, werden die KünstlerInnen oder die Personen oder die Musikgruppe oder die Tradition, die da vielleicht aufgegriffen wird, irgendwie repräsentiert oder ist es quasi eigentlich macht, also es ist schwierig das jetzt so in Worte zu fassen, oder begibt man sich da eigentlich nur auf irgendeine Welle und versucht irgendwie seinen eigenen Profit da so rauszuschlagen, ohne auf Rücksicht auf Verluste oder ohne vielleicht da mal drüber nachzudenken, woher kommt das jetzt, warum mache ich das? Also ich produziere ja selbst nicht, ne? Aber warum spiele ich jetzt diesen Track? Warum finde ich das gut? Wer hat den produziert? Wer hat dafür Geld bekommen, wer nicht? Das ist ja auch irgendwie so ein Machtgefüge-Frage. Und ich finde es in Ordnung, so wenn man da irgendwie verantwortungsvoll mit umgeht und versucht da gewissenhaft irgendwie seine Arbeit zu machen. Und da darf man sich als DJ natürlich nicht von rausnehmen. Also ich finde, nur weil ich quasi den Track jetzt nicht produziert habe, muss man sich natürlich die Frage stellen, ob man das featuren, also welche Songs man featuren will und welche nicht.
Ja.
Ich weiß nicht, wie du das siehst. Also
ich glaube, wir werden das die Diskussion um die Cultural Appropriation hier an dieser Stelle auch nicht lösen.
Ja.
Ne? Das gehört natürlich in dieses Feld, auch die Diskussion darum und auch die Reflexion darüber, was man hört und wie man es hört. In dem Falle ist es, glaube ich, auch sind es auch gar keine Samples. Ich versuche das gerade parallel dazu nachzugucken, ob es überhaupt um Samples geht oder ob das alles live eingespielt ist, beziehungsweise
bei Andy Otto jetzt.
Ja, genau. Ja, in dem Falle jetzt.
Nee, glaube ich auch nicht.
Ich glaube nämlich, also soweit ich das sehe, müsste es so sein, dass das halt Original Content sozusagen ist. Das könnte man ihm natürlich wiederum vorwerfen, aber du lehnst dich natürlich trotzdem ganz, ganz klar an.
Ja.
Ich denke mal, indische, also Bangalore klingt sehr nach Indien. auch die Musik klingt für mich nach Indien, was natürlich auch gleichzeitig auch das Reproduzieren von Klischees bedeutet. Andererseits glaube ich, dass es Ich glaube, es ist möglich, sowas auch zu produzieren mit Samples. Die Frage ist natürlich immer, wo sind hier die Ausbeutungsverhältnisse? Die kann man aber auch an anderen Stellen fragen. Ich glaube, die Fixierung darauf auf einen sehr kleinen Markt, auf MusikerInnen, die unter prekären Verhältnissen auch sozusagen produzieren, auflegen, auftreten, ist für mich nicht ungerechtfertigt, aber ich glaube manchmal ein bisschen unfair. Ich glaube, das ist das. Und gleichzeitig sehe ich ja zum Beispiel, und das ist so eine Erkenntnis eigentlich, die ich gemacht habe, aus sowas selbst auflegen. Oder ich könnte jetzt noch so ein paar andere Stücke nennen, die ich durchaus in meinem bereits abgeschlossenen DJ-Leben mehrfach aufgelegt habe, wo die Resonanz eigentlich total gut immer war, ne? Also die Frage ist ja immer auch, wer sich echauffiert. Ich habe mal in Frankfurt beziehungsweise in Darmstadt in einem Wald aufgelegt, auf so einer super coolen Veranstaltung. Alles ein bisschen rough an den Kanten, aber irgendwie total liebevoll. Und aus irgendwelchen Gründen haben Infuso Giallo, mit dem ich auch das Label Kame House betreibe, und ich entschieden, hey, wir ziehen uns hier jetzt musikalisch komplett raus aus dem, was hier gerade läuft. Es lief dann relativ straighter elektronischer Sound. Und wir spielen genau so ein Set. Wir spielen irgendwie kunterbunt, Wirrwarr, und begannen mit einem Stück, das auf einem türkischen Sample basiert, und ging dann über zu Italien, und dann kamen wir auch dort in Indien sozusagen an, oder in Hamburg, Indien. Und die Resonanz war total cool, und vor allen Dingen auch mit dem türkischen Sample. Es kam türkischstämmiges oder Mädchen mit türkischem Migrationshintergrund oder migrantischer Familiengeschichte sozusagen auf uns zu und meinte, ey, voll geil, das Lied kenne ich aus meiner Jugend, ihr spielt das hier, tanzbar, voll geil, ey, ich bin super, super happy. Es war relativ tief in der Nacht, vielleicht hat auch der Alkohol sie happy gemacht, aber ich glaube auch eben dieses Sample, und ich finde, sowas darf man eben auch nicht vergessen, dass es halt unter Umständen Leuten auch was bedeuten kann, irgendwie nicht straight white European Dance Music zu spielen, wenn man white and European ist. Ich glaube, dass Einladungen wiederum auch ausgesprochen werden können. Weil du mich gefragt hast, was ich davon halte, habe ich jetzt mal monologisiert. Es ist aber auch total verlockend, auch an einem Ort wie hier möchte man ja, wie im King George, so jemand wie Don Cherry oder Alice Coltrane oder sowas haben als, wohlgemerkt, in beiden Fällen schwarze AmerikanerInnen ja immer auch versucht, Synthetisierung herzustellen, ne, mit indischen beziehungsweise mit Guru-Ritualen und so weiter. Ich finde, eine gewisse Offenheit macht ja auch Spaß, was Musik angeht.
Es auf jeden Fall. Also ich sehe das ähnlich. Es ist, ich habe eigentlich auch bisher immer nur positive Rückmeldungen bekommen, wenn ich synthetisierte Tracks gespielt habe oder Tracks mit Samplen. Trotzdem sehe ich halt, gibt es glaube ich auch irgendwie manche KünstlerInnen, die ich glaube ich nicht mehr spiele, weil ich halt gar nichts darüber erfahre, woher was kommt. Mhm. Und man da aber genau, oder dann liest man nur so einen Satz wie war mit dem Mikrofon unterwegs ein Jahr somewhere, und dann denkt man so, okay, sind mir irgendwie zu wenig Infos. Und irgendwie habe ich dann so ein schlechtes Gefühl und ich finde es, also sollen es Leute spielen, aber ich bin dann, denke mir dann manchmal so, oh nee, irgendwie habe ich kein gutes Gefühl dabei, dann mache ich es nicht. Ich will irgendwie auch so, wenn ich Tracks spiele, dann irgendwie ein gutes Gefühl dabei haben oder irgendwie zumindest ein bisschen was darüber wissen, über die Geschichte dieser Songs oder der Produktion. Genau, aber sind wir, glaube ich, auf dem gleichen Boot.
Man vertut sich ja auch manchmal, ne? Zum Beispiel bei deiner nächsten Nummer habe ich ja gedacht, das wäre ein Amerikaner oder ein Engländer. Hören wir mal rein und dann klären wir mal kurz das Missverständnis auf.
Ja.
Who the fuck is Kurt Kress?
Kurt Kress ist es, ein Amerikaner. Nee. Ja, das war Kurt Kress mit Flying High.
Kurt Kress.
Kurt. Genau, mit C aber geschrieben und ja. Man kommt so ein bisschen auf den falschen Weg erstmal. Ist aber tatsächlich deutscher Produzent und Schlagzeuger. Genau, und der Track jetzt ist von seiner Platte Avanti von 83, meine ich. Genau, und ich habe diesen Track gehört, noch gar nicht so lange her, in einem Mix von Fantastic Twins auf NTS, glaube ich. Ich habe diesen Track gehört und dachte so, hey, wie geil ist das denn? Und ich kannte einfach Kurt Kress vorher nicht. Jetzt werden viele sagen, shame on you, wie kann man den Kurt Kress nicht kennen? Aber ja, ich kannte ihn einfach nicht. Es stellt sich raus, dass er bei ganz schön vielen Platten bisher mitgewirkt hat oder Schlagzeug eingespielt hat, mitproduziert hat. Unter anderem für das erste Soloalbum von Freddie Mercury. Mit Tina Turner und so. Und ich war so, what the fuck? Genau, aber ich habe diesen Song gewählt, weil da sind wir wieder so ein bisschen bei so Synthie, Drums, Percussion, was ich ja sehr liebe. Deswegen habe ich irgendwie aufgehorcht und ich habe ja auch eine kleine Schlagzeug-Vergangenheit, wo ich mal selber versucht habe, das zu lernen, aber dann irgendwie auch nicht mehr dabei geblieben bin und jetzt denke, fuck.
Du hast mir auch geschrieben, es ist ein verlerntes Talent.
Ja, genau. Ich habe mit 10 angefangen, 6 Jahre Unterricht bekommen, aber nie es geschafft, so wirklich gut zu werden und hatte aber auch irgendwie so nie diese Eigenmotivation tatsächlich so für mich allein stundenlang zu üben. Ich hatte einmal für 3 Monate eine Band, was mich dann irgendwie motiviert hat und dann ist sie aber irgendwie wieder, hat sie wieder geschlossen quasi und sich getrennt und dann war ich auch wieder alleine und dann habe ich festgestellt, Musik alleine für mich funktioniert irgendwie nicht so. Und dann, ich gab das Schlagzeugspielen auf und als ich dann irgendwie Kurt Kress gehört habe, musste ich irgendwie dran denken, kann als Schlagzeuger auch ziemlich geile Mucke machen.
Mhm. Ja, Kurt Kress ist eh so lustig, weil ich kannte ihn auch vorher nicht, habe gedacht, er wäre ein Amerikaner, ist das ein Deutscher, der halt unter anderem auch bei BAP mitgespielt hat.
Ja, ja, genau.
Was ich aber lustig fand, er hat bei Aal Männer, Aal Glatt von 86 mitgespielt und in Fankreisen gilt das wohl als die schlechteste BAP-Platte.
Echt?
Das lag aber nicht an Kurt Kress, glaube ich. Was ich hier spannend finde, ist natürlich, dass es halt so total abgefahren ist, so eine Nummer zu finden, ne? Du hast sie jetzt in einem Mix gehört, die Person, Fantastic Twins, hat es vorher in einem Mix gehört oder selbst ausgegraben oder in einem Plattenladen oder sowas. Und man ist immer wieder verwundert, was es für einen Riesenschatz eigentlich so an Stücken gibt, die irgendwo in der Geschichte produziert worden sind und man das gar nicht weiß. Das Lustige hier dran ist, Kurt Kress hat anscheinend irgendwie, man sagt, bei über 12.000 Aufnahmen mitgespielt.
Ich habe es mir auch rausgeschrieben bei Wikipedia.
Ja, ja, und ich bin total überzeugt davon, dass halt 11.990 Platten jetzt hier nicht hätten vorkommen können.
Ja.
Und trotzdem so Perlen zu finden, macht halt unfassbar Spaß, ne?
Total, ich habe mich wirklich, ich habe so, man hört es ja an der Produktion, dass es ein alter Track ist. Trotzdem war ich irgendwie so, ich wusste gar nicht, wo ich das soundtechnisch irgendwie einordnen soll. Und dann dachte ich so, dann habe ich das Cover gesehen und dachte, Kurt Cress, who is it? Mhm. Und das hat total Spaß gemacht, irgendwie das zu googeln und irgendwie zu gucken, was er noch alles gemacht hat. Und genau das ist es irgendwie, was einen dann so, auch finde ich irgendwie, das macht Bock. Das hält einen irgendwie dran, so auch aufzulegen oder halt nach neuer Musik zu suchen. Und das ist, glaube ich, auch das Ding, was mich so dabei oder beim Auflegen, weswegen ich dabei geblieben bin, weil ich hatte irgendwie, ich bin nicht so aufgewachsen und habe super viel Musik gehört. Irgendwie, also ich habe super viele FreundInnen, die irgendwie mit 10 ihre erste Platte gekauft haben oder da auf Konzert XY waren. Ich hatte das irgendwie gar nicht so. Also ich habe zwar Schlagzeug gespielt, aber ich wusste damals auch gar nicht so richtig mit 10 so, ja, mir wurde dann gesagt, ja, spiel doch zu Musik. Und dann war ich so, keine Ahnung. Bin ich erstmal zu meinen Schwestern gegangen und habe da irgendwelche CDs rausgesucht, zu denen ich dann irgendwie üben konnte. Aber ich hatte irgendwie selber nicht so den Ansatz. Und das fing tatsächlich erst super spät bei mir an, weswegen ich auch voll oft immer wieder merke so, boah, ich kann diesen Musikwissen gar nicht aufholen, was irgendwie meine Freundinnen alle so haben. Aber trotzdem fand ich irgendwie dieses Entdecken und dann 4 Stunden bei Bandcamp und Soundcloud und weiß ich nicht was abhängen und sich durch eins den nächsten klicken, auch durch total viel Quatsch, den man gar nicht mag. Das ist irgendwie das, was mich irgendwie so, ja, weswegen ich so dabei geblieben bin. Und dann entdeckt man halt sowas.
Ja, rumsuchen, ja. Zufälle sind auch wichtig.
Und sich dann so krass darüber freuen, weil man sowas gewonnen hat. Ja.
Das nächste Stück zum Beispiel, was ich ausgesucht habe, ist aus so einem Zufall eigentlich entstanden. Ich glaube, es war das erste Konzert hier im neuen King Georg. Also das erste Wochenendkonzert hier im neuen King Georg. Ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Es war bei aufgetreten sind Tableau Vivant aus Berlin. Muss ich natürlich direkt dazu sagen, das ist auf meinem Label erschienen, Kame House. Check it out. Nee, Spaß beiseite. Die Band hat gespielt, das Projekt hat gespielt und 2 Jungs, die hier reingestolpert sind, eigentlich total zufällig, kamen so auf mich zu und wirkten total aufgebracht eigentlich. Man meinte der eine, ey, voll geil, was ihr hier macht. Aber wisst ihr, was noch geiler ist? Was ich schon total sympathisch finde. Noch geiler ist Nadja Streuvik. Hört ihr das mal an? Und ich so versucht diesen holländischen Namen aufzuschreiben und hat das, glaube ich, auch relativ ähnlich aufgeschrieben, so dass ich das auch gefunden habe. Und dann höre ich das und ja, hören wir mal selbst rein. Nadja Streuvik, Soundcheck von ihrer Platte.
Ja?
WHRRU, auf Dinovali erschienen. Streuvik ist eine Rotterdamer Produzentin, lebt, glaube ich, gerade wieder in Australien. Das ist so eine Off-Beziehung, die sie mit Australien hat. Macht halt eben so Electronic Listening, auch abstraktere Sachen, Ambient, so das, was man in den 90ern IDM, also Intelligent Dance Music genannt hat, und arbeitet generell sehr viel so soundtrackhaft. Und das hat, für mich hat das nicht nur musikalisch total gut eben auch zu Kurt Kress gepasst, sondern ich würde dieses Lied gerne als Anlass nehmen, noch über deine große Leidenschaft zu reden. Und zwar ist Nadja Streuvik auch noch Soundhealerin. Sage ich mal, bin ich jetzt erstmal nicht der allergrößte Fan von Sound Healing, aber was bei ihr halt ganz, ganz stark ist, ist das, was wir eben auch schon angesprochen hatten oder ganz am Anfang angesprochen hatten, dieser Ausgleich zwischen Technologie und Nachhaltigkeit, Natur. Sie produziert nur mit Synthesizern und ist gleichzeitig aber total auf Ausgleich aus und spricht von Nachhaltigkeit und ist ein wichtiges Thema für sie und ist auch ein wichtiges Thema für dich. Erzähl mal, was ihr mit dem Kleiderei-Radio macht.
Kleiderei-Radio ist jetzt im dritten Jahr bei dublab.de. Mache ich zusammen mit Anna Burst, die Textilingenieurin ist. Und es ergab sich so, dass dublab-Gründer Joscha Kreuzfeld mit Lena Schröder, der Gründerin der Kleiderei hier in Köln, einem Laden für Secondhand-Kleidung, die ganz wichtig auch Secondhand-Kleidung verleiht und damit halt dieses Sharing-Konzept fördern möchte, dass die beiden sich überlegt hatten oder gerne eine Sendung planen würden über dublab, bei der es so um genau nachhaltige Alternativen zum konventionellen Mode-, Kleidungs-, Textilkonsum geht. Und da wurden Anna und ich quasi zusammengewürfelt. Anna natürlich, muss man nicht erklären, als Textilingenieurin, Frau vom Fach. Und ich habe mit damals über Köln Campus schon ein paar Interviews mit Lena über dieses Sharing-Konzept geführt. Und da erkannten wir uns. Und sie hatte mich gefragt, mit so ein bisschen Laien-Moderationserfahrung, ob ich nicht Lust hätte, da mit Anna zusammen diese Sendung zu führen. Und so ergab es sich, dass wir dann 2020 im Februar die erste Sendung durchgeführt haben. Und genau, also wir haben pro Sendung einen Gast und zu unterschiedlichsten Themen. Das geht von, wir stellen ein nachhaltiges Modelabel vor, und sprechen über deren Art und Weise, das durchzuführen, bis hin zu, was ist eigentlich Textilbeton, also sehr technische Themen. Genau, und ich habe so ein bisschen diesen Faible entwickelt oder irgendwie Interesse dafür, dass ich, glaube ich, 2017 damals irgendwie so ein bisschen mad war oder nicht zufrieden damit, wie ich Kleidung konsumiere, beziehungsweise ich habe einfach irgendwie so eine Leidenschaft auch für Mode oder mich irgendwie neu einzukleiden und fand aber irgendwie dann die Art und Weise, wie ich das immer gemacht habe mit so massenhaft bestellen oder viel bestellen bei den großen Modekonzernen einkaufen, mit dem Wissen aber, dass das eigentlich alles nicht so, also natürlich nachhaltig nicht abläuft, aber natürlich auch die Produktionsbedingungen problematisch sind, dachte ich, okay, was ist eigentlich die beste Möglichkeit, dem entgegenzuwirken oder zumindest es nicht schlimmer zu machen. Und deswegen habe ich angefangen, dann einfach nur noch Secondhand-Kleidung zu kaufen und bin dann so ein bisschen dabei geblieben. Ich hatte mir damals so gesagt, ich mache das jetzt ein Jahr und irgendwie, genau, ist jetzt nicht so, dass ich gar nichts Neues mehr, neu produziertes mehr kaufe, aber sehr, sehr wenig. Und genau, deswegen hatte ich Interesse dazu und dann genau, kam eins zum anderen. Und genau, diese Kleiderei-Radioshow gibt es jetzt eben schon fast 3 Jahre, 20, ja genau. Und so kam eins zum anderen. Ich habe sehr viel gelernt, weil ich auch einfach super viel gar nicht wusste. Ich kannte mich eigentlich gar nicht so wirklich aus, was die ganzen Produktionsbedingungen, Lieferketten etc. betrifft und habe auch durch diese Show, durch diese ganzen Menschen, mit denen man spricht, sehr viel gelernt, auf jeden Fall.
Ja, es ist ja auch undurchsichtig, wo was herkommt, wie das. Ich glaube, das ist auch eines der großen Probleme sozusagen, wenn man darauf aufmerksam machen möchte, glaube ich. Wenn man nachhaltiges Konsumieren von Mode sozusagen darstellen möchte, dass die Leute sich gar nicht bewusst sind, wie problematisch die Modeindustrie ist, weil H&M, das sieht immer so oder Primark, das sieht unschuldig aus, ne? Ja, klar laufen da viele Leute rum und diese Tüten nerven einen vielleicht, aber erstmal sieht das halt total unschuldig aus. Man sieht ja nicht, was für menschliches Leid da im Hintergrund passiert. Und ich meine jetzt nicht, dass die Mindestlohn bekommen und keine Pausen machen dürfen hier in Köln, sondern halt am anderen Ende der Welt. Oder teilweise ist sie ja gar nicht so weit. Man kann das auch in der EU sehen. Man kann auch einfach mal nach Bulgarien an die Schwarzmeerküste fahren. Ja. Da sieht man die großen Fabriken und man weiß, dass dort wahrscheinlich auch nicht unter den allerbesten Bedingungen produziert wird. Und man hat natürlich auch ganz große Probleme damit, und das wissen wir ja, darzustellen, was für ein großer Faktor in der weltweiten Müllproduktion.
Genau, also es ist echt das Problem, dass diese Textilindustrie so riesig ist und dass also jeden einzelnen Strang davon quasi zu untersuchen auf seine Probleme, ne, könnte man schon eine eigene Sendung eigentlich draus machen. Und wir versuchen so ein bisschen irgendwie so Denkanstöße zu geben. Wir werden auch nicht jede Sendung mit einem Thema komplett gerecht, das geht gar nicht. Aber klar, die Textilindustrie ist natürlich irgendwie großer Umweltverschmutzer, ne? Dann natürlich Ausbeutung vom Feinsten auf den verschiedensten Ebenen. So eine Lieferkette, die geht ja natürlich nicht. Das, ne, du hast ja irgendwie die Faser, die erstmal produziert werden muss. Wo wird die produziert? Von wem wird die produziert? Unter welchen Bedingungen wird die produziert? Dann kommt dieser Faden dann natürlich in die nächste Fabrik. Daraus wird dann Stoff gemacht. Gleiche Frage, ne? Dann Färbeprozess, Waschprozess, Wasser, alles. Also, ne, das ist einfach riesig und man weiß gar nicht, wo man anfangen soll. Und natürlich bei so einer großen Industrie dauern natürlich auch so Prozesse total lange. Also, dass sich da mal was verändert und man hat irgendwie so, ich bin ja jetzt keine Aktivistin, aber es gibt ja trotzdem irgendwie viele Organisationen, die sich seit Jahrzehnten oder Gewerkschaften irgendwie versuchen, da was zu verändern. Und es geht halt total langsam nur voran. Und das ist auch total ermüdend, glaube ich. Also, und man kann natürlich auch irgendwie nicht sagen, dass alle Produktionen im Ausland oder in Asien jetzt prinzipiell schlecht sind. Ne? Es gibt natürlich auch wieder sehr viele faire Label, die da hingehen oder irgendwie dann irgendwie zertifiziert sind. Dann stellt sich natürlich wieder die Frage, wie weit greifen eigentlich diese Zertifikate? Wir hatten jetzt vorletzte Sendung ein Interview mit der Präsidentin einer Gewerkschaft aus Indien, Rukmini Pataswamy. Und da ist irgendwie auch so klar geworden, naja, also so richtig kommen auch diese fairen Labels, also diese Veränderung merken wir jetzt irgendwie so an Persona erstmal nicht. Ne? Und dann ist es natürlich, dann denkt man so, ah, okay, cool. Aber das sind halt so die Dimensionen. Klar muss man irgendwo anfangen und es ist gut, wahrscheinlich besser ein nachhaltiges Label zu unterstützen als H&M. Trotzdem ist es ultra langwieriger Prozess, haben wir immer so das Gefühl.
Ja, die Sache ist hochkomplex und ich baue mal wieder einen ganz, ganz seltsamen Übergang. In dem Falle, wenn man zum Altkleidercontainer geht und dort seine Sachen abgibt, dann fühlt sich das immer total gut an. Die Wahrscheinlichkeit, dass es aber direkt in Deutschland landet, beziehungsweise in Deutschland bleibt, ist relativ gering. Die Wahrscheinlichkeit ist größer, dass es da landet, wo unsere nächsten musikalischen Gäste sozusagen herkommen. Das sind nämlich die Les Filles de Desiligadat. Ich kann halt kein Französisch, sorry.
Les Filles de Desiligadat, ja.
Ja, genau. Das habe ich gesagt, glaube ich. Und da hören wir mal rein. Genau, das war Egas Malan von den Les Filles de Desiligadat. Fällt ja ein wenig raus, sage ich mal, im Gegensatz zu dem, was wir bis jetzt gehört haben.
Genau, ich wollte es trotzdem mit reinnehmen. Seit ich zum ersten Mal Les Filles de Desiligadat gehört habe, ein großer Fan von dem Sound und natürlich den drei Frauen aus Niger, das veröffentlicht wurde, das über Sile Sound, die ja viel auch Musik aus dem Bereich Niger, Mali etc.
Die sogenannte Sahelzone.
Genau, also ne, das ist man quasi parallel zum Äquator, die die Zone, die zwischen Sahara und Savanne, so ein bisschen diese...
Genau, die südliche Sahara, genau, da fängt es an.
Die nördliche Savanne, genau, ja. diesen Streifen markiert, fällt raus. Aber ich bin hab eine sehr große Affinität, beziehungsweise ich mag sehr diesen Gitarren-Sound und Gesang, Folk, Songs. Ich bin auch, also von vielen Bands auch aus Mali, und genau, ich höre diesen Sound unfassbar gern und spielen eigentlich auch super gerne in Bars und deswegen habe ich es mit reingenommen. Erstmal dazu. Genau.
Die Geschichte ist ja auch total spannend. Also ob jetzt tatsächlich die Anziehsachen in zentralen Niger ankommen oder nicht, das weiß ich nicht.
Das stimmt, aber das war die Überleitung.
Meine well-crafted Überleitung. Was man aber sagen kann, ist in dem Falle, dass es halt total spannend ist, dass Christopher Kirkley von Sile Sounds rumgereist ist und er hatte zu dem Zeitpunkt schon Compilations rausgebracht, die heißt Music from Cellphones oder for Cellphones. Und da geht es darum, dass in der sogenannten Sahelzone es halt total normal ist, sich halt Stücke irgendwie mit dem Handy aufzunehmen und dann zuzuschicken. Und das passiert dann so über Infrarot und so, aber es ist dann doch gleichzeitig viel fortschrittlicher, als man mit so einem europäisch zentrierten Blick halt dann wiederum manchmal denkt, ne? Und ich fand das total, finde das total spannend, dass er rumgereist ist und halt dieses Mädchen gefunden hat. Man muss zu dem Zeitpunkt sagen, Fatou Gali war wohl sie ist Tuareg und da ist es, glaube ich, mit der Aufzeichnung von Geburtsdaten nicht so weit her.
Also ich weiß auch gar nicht, wie alt sie ist.
Genau, das stand irgendwo, dass sie so 19 wohl war, als er sie 2014, glaube ich, entdeckt hat. Fand total spannend, dass sie Gitarre spielte, weil das verboten ist bei den Tuareg, dass Frauen Gitarre spielen. Für die sind andere Instrumente vorgesehen. Das, was man hier dann eben auch hört, nämlich die Tende oder also eine Trommel. Das ist eigentlich ein großer, ausgedienter Mörser, der man Gewürze gemörst hat. Gemorst bestimmt nicht, indem man Gewürze klein gemacht gerieben. Gerieben, ja. Und dann halt einfach einen Schafsdarm, glaube ich, drüber zieht. Oder auch dass man eine Kabasse nimmt und die in so ein Wasserbecken reintut und dann halt da drauf klopft. Das ist halt dieser Beat, den man hier die ganze Zeit hört, nämlich genau diese Sahel Water Drum. Aber was nicht vorgesehen ist, ist halt Gitarre und vor allen Dingen keine E-Gitarre.
Ist, glaube ich, von ihrem Bruder, ne? Ich glaube, sie hat das irgendwie von ihrem Bruder.
Und ihr Bruder hatte ihr davon abgeraten.
So. Ah, das war, okay, das weiß ich gar nicht, aber. Ja.
Und genau, das gehört, glaube ich, zu der Geschichte dazu, dass Fatou Gali bis heute auch Probleme damit hat. Sie tourt nicht gerne, hat sie in einem Interview mal gesagt, weil sie immer noch Probleme damit hat, Musik zu machen auf der Art und Weise, weil Tuareg sind zwar sehr traditionell und sind aber zum Beispiel eigentlich gar nicht, sehr konservativ muslimisch, sondern haben das integriert in ihren Alltag, leben aber sehr viel auch säkular. Aber sie sagt selbst, Musik machen zum Spaß ist Haram. Und sie lebt in so einem permanenten Zwiespalt eigentlich. Und gleichzeitig ist es halt so, dass ja zum Beispiel eben auch aus der gleichen Ecke sind Leute wie Tinari Wen oder sowas. die sogar noch bekannter sind. Ne? Man muss ja sagen, Tina Riven macht so die Kölner Philharmonie voll. Ich kann das total verstehen, dass du diesen Tuareg Blues, das hat ja irgendwie sowas.
Ja, das ist Blues, ne?
Ja, genau. Das hat sowas, also auch. Blues, genau, auch pentatonisch, also das ist alles sehr easy, sehr, sehr simpel und gleichzeitig ja irgendwie nicht, weil die Besonderheit sich irgendwie anders ausdrückt. Und ich glaube, ich nehme auch nochmal mein Stück dazu zum Abschluss, weil da sieht man es nämlich auch. Das Besondere hier ist, glaube ich, eigentlich die Trance, die beim Musikmachen und beim Musikhören entsteht. Dafür hören wir jetzt mal ganz kurz in Karamoko Keita Lemuru rein.
Nach Mali, right?
Genau, das ist Mali. Ich habe gerade den. So, jetzt habe ich es gefunden. Lemuru aus Mali.
Ja, geht in die gleiche Richtung.
Geht in die gleiche Richtung, ist ja auch trotzdem irgendwie 2000 Kilometer wahrscheinlich auseinander.
Ja, sehr, sehr große Länder beides, ne?
Mali. Sehr, genau. Und auch mehr als 30 Jahre liegen dazwischen. Karamoko Keita ist einer der bekanntesten und erfolgreichsten Musiker der 80er Jahre in der Sahelzone und vor allen Dingen in Mali. Was man aber direkt dazu sagen muss, ist, dass die Faktenlage relativ dünn ist. Also selbst mit größerer Recherche kommt man eigentlich, was diese Kassette, es ist keine Platte, diese Kassette angeht, kann man sich nur auf zwei Sachen stützen. Das ist einmal der Blog Awesome Tapes from Africa des Musikethnologen Brian Shimkowitz und das ist der Blog World Service, die sich beide jeweils dieser Platte angenommen haben. Und darunter wurde dann ausgetauscht. Und das sind, obwohl das eigentlich so Pop-Blogs sind, ne, sind die eben auch von Musikethnologen. Und da gibt es dann schon auch noch Wissen. Aber es ist jetzt kein belastbares Wissen im Sinne von, ich kann dann genauso viel oder zu wenig sagen wie zu einem schlecht redigierten Wikipedia-Artikel. So, ne? Es ist aber eben so, dass Karamoko Keita vor allen Dingen in den 80ern extrem populär war und wenn man bei YouTube sucht nach dieser Nummer Lemuru, was ich weiß gar nicht, welcher Dialekt das jetzt ist oder auf jeden Fall heißt Lemuru Limetten oder Zitronen. Mhm. Man unterscheidet in der Sprache nicht zwischen Limetten oder Zitronen. Und es ist der Ausruf von Marktschreierinnen auf dem Markt, nämlich, dass es Limetten oder Zitronen halt gibt. Und genau, wenn man das bei YouTube sucht, dann sieht man auch eine Live-Aufnahme aus dem malischen Fernsehen. Und da kann man sich ja schon vorstellen, auch in den 80er Jahren wurde in Mali nicht so viel Fernsehen produziert und es ist eigentlich was Besonderes, dass man das hat. Und beiden gemein ist halt diese Trance, die da entsteht, ne? Dieses.
Ja, auch durch das Klatschen.
Genau.
Irgendwie so Trommeln, ja.
Klatschen, die Trommeln, die Gitarren, die immer wieder dasselbe spielen. Man hört da relativ schnell auch, warum jemand wie der Komponist Terry Riley zum Beispiel inspiriert worden ist von, für seine Minimal Music von solchen Stücken. Und dazu hat man halt eben Karamoko Keita, der in diesem Bambara-Gesang halt auch relativ simpel, einfach pentatonisch hoch und runter singt und gleichzeitig aber so eine Ausdrucksweise, also so eine Ausdruckskraft da drin hat, finde ich, die so total, da wird einem wirklich was gesagt, ne? Das ist nicht so irgendwie dahingenuschelt, was ja auch seinen Reiz haben kann, sondern da will jemand wirklich was sagen irgendwie. Und dann geht's aber nur um Zitronen, was natürlich auch wiederum lustig ist.
Ich habe tatsächlich hier bei Les Filles de Illigadet nach Lyrics, also findest du immer Lyrics zu den Songs, nach denen du suchst? Ich find's manchmal wirklich schwer.
Ja, total.
also es gibt auf jeden Fall ein Musikvideo jetzt auch, ich weiß nicht, ob zu dem Song, den wir jetzt gespielt haben, aber auf jeden Fall vom Album ein Musikvideo, wo die Lyrics quasi eingeblendet werden, aber also nicht auf Englisch, also nicht so, dass ich es jetzt verstehen könnte und auch nicht irgendwie abgeschrieben, dass man es irgendwie in Translator packen könnte. Mhm. Und ich finde es da manchmal irgendwie total ja, schade, aber auch, dass man, weil man es einfach nicht übersetzen kann, was gesungen wird.
Naja.
Und man spürt irgendwie die Kraft des Gesangs, naja, aber man weiß eigentlich gar nicht.
Ja, den Zwiespalt hat für mich mal Eno Williams von der Londoner, also englisch-nigerianischen Band Ibibio Sound Machine aufgelöst, die ich gefragt habe, wie sie es eigentlich findet, dass wenn sie auftritt in London oder in Köln oder so, dass die Leute ihre Lieder mitsingen auf, ich glaube, sie singt in Ibibio halt, also in einer nigerianischen Sprache. Und sie sagt so, ey, sie hat das eigentlich ganz, 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 ganz witzig gesagt. Sie meinte so, ja, wenn es wirklich problematisch wäre, würdest du es hören. So, deswegen glaub einfach, dass es gut ist. Und sing mit, was du mitsingen möchtest. Es geht um Kraft und Energie. Es geht gerade bei ihr, ne, mhm, das jetzt, ich will jetzt nicht generalisieren, aber bei ihr geht's halt sehr viel auch um Power und Energy, wenn sie in ihrer Muttersprache singt. Und das habe ich so ein bisschen mitgenommen, ne? So, ich habe keine Ahnung, was Karamoko Keita singt. Und es wird auch schwierig. Und ich habe halt nichts Gegenteiliges gefunden. Warum soll ich davon ausgehen, dass es dann problematisch ist? So, ne? Ich muss nicht immer davon ausgehen, dass es problematisch ist. Und es ist so wunderschön. Nee,
also
irgendwie.
Mir geht es auch gar nicht so darum, dass man da irgendwas Problematisches findet, sondern einfach, dass man versteht, worum es geht. Also,
ja, aber ist das wichtig? Bei Techno-Music gibt es ja auch keinen Text und trotzdem ist die...
Nee, ich sage auch gar nicht, dass es wichtig ist im Sinne von, dass man es anders nicht verstehen oder fühlen kann. Das meine ich gar nicht, aber dass es mich einfach interessiert.
Ja, ja.
So, und ja, genau. Also würde mich einfach, finde ich spannend.
Ja, ja.
Aber genau.
Nee, also ich verstehe das auch schon, ne? Also nicht, dass
weil zum Beispiel,
rüberkommt.
Genau, aber Stichwort Problematic, habe ich zum Beispiel, es gibt ja einen Song, den ich auch fast immer irgendwie zum Schluss meiner Setspiele von so einer lettischen Folklore-Gruppe, Tautumaitas heißen die, Raganunax heißt der Song, und also ich habe den erstmal gehört und dachte so, geil, und dann habe ich mir das YouTube-Video dazu angeguckt und das sind dann halt so traditional white girls, so sieben, die dann halt so dancen, und da war ich schon so, okay, nicht, dass die jetzt irgendwie so einen völkischen Kram da singen. Ne? Und dann da war es zum Beispiel für mich irgendwie schon irgendwie relevant, so was singen die da einfach, wenn ich das bei jedem Set spiele, das wäre vielleicht ganz gut. Und das ist dann einfach nur so eine Fabel oder so gegen irgendwie einen Werwolf oder so, keine Ahnung, das ist mir dann egal. Aber ja.
Geht's nicht bei dem Stück zum Beispiel auch, dass sie sich an indischer Musik inspiriert haben?
Bei Raganunax?
Ja.
Oh nee, das ist das Erste, was ich höre. Aber okay.
Ich glaube tatsächlich, aber das müssen wir wann anders.
Okay, jetzt sitzen wir noch ewig.
Auf das Thema gehe ich im Übrigen im nächsten Podcast ein, um jetzt langsam überzuleiten. Und zwar ist mein nächster Gast Earl Orlock. Und Earl Orlock spielt auch sehr viele Stücke, wo man den Text nicht findet, was man nicht transkribiert bekommt. Und es ist auf jeden Fall ein Thema, was uns häufiger begegnet, glaube ich. Dir begegnet das, mir begegnet das. Man fragt sich immer so, wie soll man darauf reagieren? Wo ich mich das aber gar nicht gefragt habe, ist bei deinen DJ-Sets. Die höre ich sehr gerne. Da weiß ich, wie ich reagieren muss, tanzend. Und vor allen Dingen bedanke ich mich, dass du heute hier warst.
Danke für die Einladung, Lars. War ja großer Spaß.
War ein großer Spaß.
Es bockte mich.
Es bockte richtig ab. Das kann man auf jeden Fall festhalten. Und ich würde einfach mal sagen, Amsel, Neißenstein, King Georg, Zehnerkarte, Queen Georg natürlich, nicht vergessen. Und ciao.
Ciao, Lars. Tschüss alle.